Deutschlandfunk, Andruck.
Japan und Australien wollen für die eigene Sicherheit enger zusammenarbeiten. Hintergrund sind die wachsenden militärischen Spannungen mit China und Nordkorea. Nun wollen Japan und Australien also Geheimdienstinformationen austauschen und sie planen gemeinsame Militärübungen. Das sei eine Antwort auf ein zunehmend schwieriges strategisches Umfeld, erklärte der japanische Regierungschef Kishida. Japans Geschichte als Inselreich zwischen Abschottung und Öffnung zeichnet der Historiker Wolfgang Schwenzker in einem umfangreichen Band nach. Er schreibt über Anleihen aus fremden Kulturen und den Willen zur kulturellen Selbstbehauptung. Martin Tschechne stellt das Buch vor.
Das Buch beginnt mit einer Majestätsbeleidigung und es endet mit der Mahnung, dass auch das Leben auf einer Insel ein Volk nicht über alle anderen hinaushebe. Der das seinen Zuhörern in Japan vorhielt 1956, war der Geschichtsphilosoph Arnold Toynbee, ein Engländer. Er kannte sich aus mit der zentristischen Perspektive, aus der Inselvölker gern auf den Rest der Welt blicken. Mit ihrer Neigung also, strikter als andere zu unterscheiden zwischen einem Innen und einem Außen. Der Kulturhistoriker Wolfgang Schwentger stellt die Perspektive des Briten nicht ohne Grund ans Ende eines Buches, dass die Geschichte Japans auf mehr als 1000 Seiten in einem inseltypischen Spannungsfeld aus Rückzug und Offenheit beschreibt. Vom ersten Kaiser Jinmu, der in direkter Linie von der Sonnengöttin abstammen soll, über die Militarisierung im Zeitalter der Shogune, die Christenverfolgung, die Abschottung gegenüber dem Westen, dann die radikale Öffnung nach der Meiji-Restauration von 1868, über Kolonialismus und Krieg, die totale Niederlage 1945, den Aufstieg zur ökonomischen Supermacht bis zu einer Gegenwart, in der das Inselreich in einem Meer von Problemen zu versinken droht. Überalterung, eine lähmende Verschuldung, die Energiepolitik scheint so gut wie nichts aus der Reaktorkatastrophe von Fukushima gelernt zu haben, der Nachbar Nordkorea bedroht das Land ganz offen mit Atomwaffen. Und im Umgang mit China und Südkorea bestimmen auch fast 80 Jahre nach dem Krieg noch immer Überheblichkeit und moralische Kälte den Ton der Japaner.
Es bleibt unverständlich, warum sich der japanische Staat in Anerkennung der politischen Verantwortung für Japans Rolle während der Kolonialherrschaft und im Krieg nicht zu einer Entschädigung der Opfer der Zwangsprostitution durchringt. Stattdessen wird versucht, die Schulbücher von genauen Opferzahlen und einer Darlegung der Folgen der japanischen Kolonialherrschaft freizuhalten. Diplomatische Vertreter Japans waren in den letzten Jahren gar bemüht, auf den Inhalt von Schulbüchern im Ausland Einfluss zu nehmen.
Wenige Jahre vor Toynbee 1939 war es der japanische Historiker Sōkichi Tsuda gewesen, der die Soziologie seines Landes, seine Ökonomie und seine Kultur aus der Insellage hergeleitet hatte. Die Homogenität des japanischen Volkes etwa, den allgemeinen Respekt im Umgang, der daraus folgte, und die humanistische Grundeinstellung, die etwa eine Renaissance des Menschenbildes wie in Europa geschehen, einfach überflüssig machte. Ein schmeichelhaftes Psychogramm, aber Tsuda hatte auch die alten Schriften in Zweifel gezogen, damit den göttlichen Ursprung der Kaiserfamilie, und das war keine gute Idee in einer Zeit, in der das Inselreich das 2600-jährige Bestehen seines Herrscherhauses feiern wollte. Also Strafanzeige, Majestätsbeleidigung, Tsuda zog seinen Text zurück, erscheinen konnte er erst nach dem Krieg. Wie sehr sich bis dahin alles geändert hatte, demonstriert Wolfgang Schwentke an einem Foto. Es zeigt den amerikanischen Oberbefehlshaber Douglas MacArthur und Kaiser Hirohito im September 1945. Gerade einen Monat zuvor hatten die Amerikaner Japan durch die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki zur Kapitulation gezwungen.
Die Abbildung machte unmissverständlich klar, wer von den beiden der Sieger und wer der Besiegte war. Sie zeigte auf der linken Seite den 65-jährigen General, leger gekleidet, die Hände locker in die Hüften gestützt. Noch Jahre später war die Empörung unter japanischen Erzkonservativen groß darüber, dass MacArthur noch nicht einmal eine Krawatte angelegt hatte. Auf der rechten Seite stand der 44 Jahre alte Tenno im Cutaway, seinem Gegenüber an Körpergröße und Alter unterlegen, die Hände an die Hosennaht gelegt und dabei starr und verkrampft in die Kamera blickend. Es war dieses ikonografische Foto, das Japan und der Welt den Beginn einer neuen Epoche anzeigte.
Und doch sollte die neue Epoche eine Fortsetzung der alten werden. Schwendker berichtet von den Hibakusha, den Überlebenden des Nuklearkrieges. Bis 1957 mussten sie ihre medizinische und soziale Versorgung aus eigenen Mitteln bestreiten. Und bis an ihr Lebensende wurden sie als radioaktiv Verseuchte stigmatisiert. Wer heute mit den Opfern des Tsunami von 2011 spricht, was der Autor vielleicht noch hätte erwähnen sollen, der wird auch unter ihnen viele finden, die sich von Staat und Gesellschaft alleingelassen fühlen. Das gleiche Muster, Ausgrenzung und Kälte. Vielleicht liegt es daran, dass auf einer Insel jede Gefahr immer gleich das Ganze bedroht.
Martin Tschechne war das über Wolfgang Schwendker, Geschichte Japans, bei CH Beck verlegt, Umfang 1050 Seiten, Preis 49,95 €.